Schlag bitte auf zur Apostelgeschichte, Kapitel 21. Ja, das war's. Wir haben viele Wochen über die Apostelgeschichte gepredigt, vor den Sommerferien, nach den Sommerferien. Heute kommen wir zum Ende der Apostelgeschichte. Und wir schauen uns die letzten 7 Kapitel in einer Predigt an. So, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Das letzte Mal gehört, wie Paulus so spät abends gepredigt hat, bis jemand aus dem Fenster gefallen ist nachts. So, Abendessen zu Hause. Okay, kriegen wir hin. Wir arbeiten dran. Itzhak Kaduri war ein jüdischer Rabbi. Er ist 2006 gestorben und geboren wurde er 1898. Er ist 108 Jahre alt geworden. Er hat als junger Mann ist er in Persien aufgewachsen, heutigem Iran, und hat schon als junger Mensch sich für die jüdischen Schriften und für das Alte Testament, für die Tora interessiert. Und er hat sich dann dem Mystizismus der mystischen Richtung des Judentums zugewandt, der Kabbala, und war in diesem Bereich ein sehr, sehr beliebter Rabbi, den viele um Rat gefragt haben, den viele Leute sprechen wollten, um sich mit ihm über Glauben zu unterhalten. Bei seiner Beerdigung 2006 waren 200.000 Menschen. So, das war nicht irgendein Typ, das war ein sehr, sehr bekannter Persönlichkeit. Und er sagte in den letzten Jahren, dass er mehrmals in Visionen dem Messias begegnet sei. Und natürlich haben die Leute ihn gefragt, und wer ist denn der Messias? Das jüdische Volk wartet seit 3500 Jahren auf einen Messias. Und er sagte, er sei dem Messias begegnet, in Visionen. Kurz, also er hatte viele Jünger, also Rabbis hatten aktuell, wie auch im ersten Jahrhundert, Jünger gehabt, so wie Jesus Jünger hatte, Menschen, die mit dieser Person zusammen sind, mit ihm so viel wie möglich Zeit verbringen, von ihm einfach lernen wollen, wie sie denkt, wie sie die Welt ansieht, wie sie die Schrift versteht. Und er hat seinen Jüngern kurz vor seinem Tod einen Zettel gegeben, der verschlossen werden sollte und erst ein Jahr nach seinem Tod geöffnet werden durfte. Und er sagte, dort hat er den Namen des Messias draufgeschrieben. Und seine Jünger haben dann ein Jahr später diesen Brief geöffnet. Und in diesem Brief stand, viele kannten seinen Namen, aber glaubten nicht, dass er es war. Er wird die Menschen erheben und beweisen, dass sein Wort und das Gesetz noch gelten. Natürlich haben sie alle gefragt, okay. Und wie ist der Name des Messias? Nun, in der Kabbala, in dem mystischen Bereich des Judentums, wird häufig, wenn Dinge verschlüsselt gesagt und so weiter, sind die Jünger relativ schnell verstanden. Die Anfangsbuchstaben des zweiten Satzes, nachdem es heißt, viele kannten seinen Namen, aber glaubten nicht, dass er es war. Und dann im Hebräischen, wo es dann heißt, er wird die Menschen erheben und beweisen, dass sein Wort und das Gesetz noch gelten. Die Anfangsbuchstaben der hebräischen Worte, die dort aufgeschrieben waren, sind Jeshua, Jesus. Und da gab es natürlich dann einiges in Aufruhr und Streit darüber, hat er das wirklich geschrieben? Ist es nicht von seinen Jüngern gefaked worden, von irgendjemand ganz anderen? Was ist da wirklich passiert? Und einige haben gesagt, nein, das ist gar nicht seine Handschrift. Andere, doch, guck mal hier und so weiter. Und das ist jetzt für mich kein Beweis dafür, dass Jesus der Messias ist oder nicht oder so weiter. Aber es gibt uns ein Gefühl dafür, was passierte, als Paulus zum Glauben gekommen ist. Paulus war auch nicht irgendein Typ. Paulus war jemand, der mit Leidenschaft sich eingesetzt hatte, der die Schrift rauf und runter kannte, der von Gamaliel gelehrt war, einem der größten jüdischen Gelehrten zu dieser Zeit. Und als er zum Glauben gekommen ist, nachdem er mit Leidenschaft Christen verfolgt hat und getötet hat, hat das für sehr viel Verwirrung gesorgt und Unsicherheit und Konflikte und Diskussionen. In der Apostelgeschichte Kapitel 21 und die letzten 7 Kapitel der Apostelgeschichte drehen sich fast ausschließlich um Paulus. Weil Paulus eine der prägendsten Persönlichkeiten des Christentums war und immer noch ist, neben Jesus natürlich. Aber so ähnlich war es für die Juden damals. Sie haben gesagt, was, der Typ? Der glaubt, dass Jesus der Messias ist? Wirklich? Der muss sich doch irren. Oder andere haben gesagt, doch, er ist es wirklich. Und es ging hin und her. Wir haben die dritte Reise von Paulus das letzte Mal uns angeguckt. Und heute schauen wir uns seine letzte Reise an, die letzte, die berichtet ist zumindest. Nämlich seine Reise nach Jerusalem. Vielmehr von Jerusalem nach Rom. Unsere Erzählung, vielen Dank nochmal an alle, die dort sich beteiligt haben dran, für uns diese dritte Missionsreise auswendig vorzutragen. Das war wirklich eine tolle Sache. Und dort haben wir gehört, wie er dann wieder nach Jerusalem zurückkommt, aber auf dem Weg nach Jerusalem verschiedentlich gesagt wird, pass auf, was du da machst. Also er ist schon, als er in Griechenland war, wollte er schon sich einschiffen nach Jerusalem fahren und dann hat er erfahren, dass die Juden einen Anschlag gegen ihn verüben wollten. Dann ist er auf dem Landweg wieder zurück. Dort sind ihm verschiedene Leute, die begegnet haben, gesagt, geh nicht nach Jerusalem, ist total gefährlich. Die wollen dich dort umbringen, du wirst gefangen genommen werden. Nichtsdestotrotz kam er nach Jerusalem und in Kapitel 21 werden vieles davon so für euch zusammenfassen und dann werden wir uns die letzten Verse der Apostelgeschichte heute angucken zusammen. Sie kommen nach Jerusalem und sofort kommen die Jakobus und die Ältesten zu ihm. Ältesten aus der Gemeinde sagen, hey, toll, dass du da bist, Paulus, erzähl mir, was war so los? Und dann erzählt er, wie er umhergezogen ist, wie Tausende von Heiden zum Glauben gekommen sind. Und dann sagen sie ihm, ganz klasse, freuen wir uns für, aber du musst verstehen, dass du nicht besonders beliebt bist hier. Wir müssen sie irgendwas einfallen lassen, dass die Juden hier verstehen, dass du auch einer von ihnen bist. So ein richtig traditioneller Jude. Und dann diskutieren sie darüber und tatsächlich lässt Paulus sich darauf ein, dass er zusammen mit 4 anderen Männern, die gerade ein Gelübde tun, sich das Haupt scheren lässt und so ein jüdisches Ritual vollzieht im Tempel, in der Hoffnung, dass mit seiner Ankunft klar wird, er ist einer von ihnen, sozusagen. Das funktioniert leider nicht ganz, weil einige Juden aus der Provinz Asien auch im Tempel sind, ihn sehen und sagen, das ist doch der Typ, der in Jerusalem, vielmehr in den ganzen heidnischen Gebieten Leute zum Glauben bringt und so, und er verwässert das Judentum, er bringt uns das durcheinander und sie wiegeln einen Aufruhr an gegen ihn. Und innerhalb kurzer Zeit sammeln sich ganz viele Leute, es ist ein großes Durcheinander und der Oberst, der zu dem Zeitpunkt der Vertreter des Statthalters von Judäa war, lässt da sofort eine römische Garde dort einlaufen und den Paulus erstmal rausholen aus dieser Volksmenge und dem Aufruhr und holt ihn dann zu sich in die Burg. Und wir sind immer noch in Kapitel 21 und lässt ihn fesseln. Und dann sagt Paulus, hey, können wir uns mal unterhalten? Ich habe hier ein paar Sachen. Und dann sagt er, doch, ich kenne dich, du bist doch dieser Ägypter. Du bist doch dieser Ägypter, der da irgendwie mit 4000 Leuten in die Wüste gezogen ist. Und er sagt, nee, das bin ich nicht. Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus und fragt dann, ob er von der Burg aus zu der Volksmenge reden kann. Und das macht er tatsächlich, er lässt es ihm zu. Und dann haben wir das zweite Mal ausführlich beschrieben, wie Paulus Christ geworden ist. Das Ganze taucht 3-mal auf in der Apostelgeschichte, weil es so ein wichtiges Ereignis war. Und Kapitel 22 ist die Verteidigungsrede von Paulus. Er erzählt ihn und die Juden hören zu. Sie sind ihm gewogen, bis es dann zu dem Punkt kam in Vers 21, dass Jesus zu ihm sprach, geh hin, ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort, dann erhoben sie die Stimme und riefen, hinweg mit diesem von der Erde, denn er darf nicht mehr leben. Sofort wieder der ganze Aufruhr, die Emotionen sind sofort wieder hoch, das ganze Thema, dass die Heiden doch auch zum Glauben kommen können und so weiter, das war für sie nicht nachvollziehbar. Sofort wieder ein riesiger Aufruhr. Dann ist er vor diesem römischen Oberst und er sagt, okay, wisst was, wir peitschen jetzt einfach aus, dann schicken wir ihn los und ich hoffe, das klärt sich damit. An dem Punkt sagt Paulus, darf man römische Bürger auspeitschen? Er sagt, was, du bist römischer Bürger, wirklich? Ja, bin ich. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen genauer hingucken, was ich hier mache. Und am nächsten dann unterhält er sich mit ihm ein bisschen persönlich. Und dann sagt er, okay, wir machen Folgendes, wir holen den Hohen Rat einfach dazu, die sollen mir mal erklären, wer dieser Typ ist. Hoher Rat war das höchste geistliche Gremium der Juden. Und tatsächlich am nächsten Tag holen sie den Hohen Rat dazu. Der Hohe Rat fängt an, ihn zu interviewen, wer er denn ist, was er dann so macht. Er erzählt davon, wohl wissend, dass die Hälfte des Hohen Rates aus Sadduzäern besteht und die andere Hälfte aus Pharisäern. Zwei verschiedene Strömungen im Judentum. Und er war selber, hatte einen Hintergrund als Pharisäer, und dann erzählte er ihnen was über die Hoffnung Israels und die Auferstehung von den Toten. Und dann sagen die Sadduzäer, weil sie nicht an die Auferstehung der Toten glauben, dass alle Menschen eines Tages vor Gott stehen werden, dass die Toten auferstehen, gerecht und ungerecht, und dann von Gott gerichtet werden. Und sofort gibt es zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern im Hohen Rat einen großen Streit. Der römische Oberst schlägt wieder die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, oh, was mache ich hier überhaupt? Und er entreißt ihn wieder und steckt ihn erstmal wieder ins Gefängnis. Vers 11, Kapitel 23. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Und da erfährt er, dass Gottes Plan ist, dass er nach Rom geht und dort für ihn Zeuge sein wird. Dann gibt es eine Verschwörung. Die Juden machen einen neuen Plan. 40 Männer entscheiden sich, dass sie weder essen noch trinken werden, bis sie Paulus getötet haben. Und der Neffe von Paulus erfährt das, der Sohn der Schwester von Paulus steht hier, erfährt das und berichtet es Paulus. Der Paulus geht wieder zum Oberst, erklärt ihm, was sie vorhaben. Sie wollen nämlich ihn nochmal zum Hohen Rat rufen lassen, und dann wird er dort mit einigen Soldaten hingeführt. Dann kommen die 40 Leute, fallen über ihn her und töten ihn. Das ist der Plan. Paulus erklärt ihm das. An dem Punkt sagt der Oberst, okay, genug mit dem ganzen Theater, der Typ muss weg aus Jerusalem, und sie schaffen ihn nach Caesarea. Caesarea ist diese Stadt hier nicht weit von Jerusalem, direkt am Meer gelegen, denn dort lebt der Statthalter Felix. Statthalter Felix war ein interessanter Charakter, kann ich leider nicht mehr darauf eingehen, aber nicht der rechtschaffenste unter allen römischen Bürgern. Und er lässt ihn zu sich kommen, er sagt, okay, wer bist du? Paulus versucht es ihm zu klären, er sagt, es ist mir alles viel zu kompliziert, lässt den Hohen Rat aus Jerusalem kommen, dorthin, um sich das in Caesarea dann erklären zu lassen. 5 Tage später tauchen die hohen Priester und die Ältesten des Volkes und mit einem Anwalt, Tertullus, dort auf, und sie versuchen ihn anzuklagen, dass er ein Unruhestifter sei und so weiter. Und Paulus macht einfach klar, nichts von dem, was hier besprochen wird, hat irgendwas damit zu tun, dass ich ein Aufrührer wäre. Das sind einfach Fragen des jüdischen Glaubens. Und ich glaube, das ist gut zu erkennen. Sieht Felix auch ein? Man sagt, okay, egal, wir stecken ihn jetzt erstmal ins Gefängnis, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Und er lässt ihn dann ab und zu sich kommen, um ihn persönlich zu interviewen. Er und seine Frau. Auch da kann ich nicht mehr darauf eingehen, aber es ist eigentlich sehr spannend, wenn man ein bisschen aus anderen historischen Schriften liest, was die zwei so an Dreck am Stecken hatten und wie Paulus mit ihnen über Gerechtigkeit spricht und das dann sagt, so, oh, das ist mir zu viel, bitte geh nochmal ins Gefängnis zurück. 2 Jahre lang ist er dort im Gefängnis. Dann wechselt der Statthalter. Felix wird abgesetzt von den Römern. Festus, ein neuer Statthalter, kommt hin. Was macht er? Er kriegt mit, da sitzt dieser Typ seit 2 Jahren im Gefängnis, lässt ihn kommen. Hey, wer bist denn du? Was machst denn du hier? Was soll denn das überhaupt, dass du im Gefängnis sitzt? Und er kriegt es auf den ersten Schritt nicht geklärt, merkt, es geht um irgendwelche Glaubensfragen, lässt wieder die jüdischen Gelehrten kommen, um sich weiter zu informieren, merkt, es geht einfach um ein großes Durcheinander. Und dann sagt er, okay, wir machen Folgendes, wir nehmen dich, wir gehen jetzt nach Jerusalem, dort werde ich ein für alle Mal Gericht sprechen über dich, öffentlich vor allem, ich hoffe, dann ist das Thema erledigt. An dem Punkt sagt Paulus, ich berufe mich auf Caesar. Dieses ewige Hin und Her, dieses ewige Theater, das ist wirklich genug. Ich bin römischer Bürger, ich berufe mich auf Caesar und deshalb will ich in Rom gerichtet werden. Und diese Möglichkeit hatte man als römischer Bürger. Und tatsächlich, ja, er beruft sich auf den Kaiser. Dann kommt noch der Agrippa und Berenike, seine Frau, das ist der jüdische König. Die Römer hatten eine Herangehensweise an ihre Kolonialisierung, dass sie immer vor Ort noch einen einheimischen Leiter, Statthalter, König in irgendeiner Form hatten, der ihnen natürlich auch gewogen war. Er lässt die nochmal kommen, lässt von ihnen sich nochmal die ganze Angelegenheit erklären und landet wieder nicht da und sagt am Ende, okay, ich kann nichts machen. Der Typ hat nichts verbrochen. Der sitzt seit 2 Jahren hier im Gefängnis. Der muss freigelassen werden. Dann sagt Herodes, aber du könntest ihn freilassen, ich stimme dir eigentlich auch zu. Aber er hat sich ja auf Cäsar berufen. Also müssen wir ihn doch eigentlich wegschicken von hier nach Rom. Und siehe da, an dem Punkt sagt Festus, der neue Statthalter, okay, genug jetzt. Paulus hat wieder die Möglichkeit, Festus nochmal alles zu erklären, wofür er steht. Das ist der dritte Bericht darüber, über seine Bekehrung. Und dann sagt Festus, okay, wir schicken den jetzt nach Rom. Hoffentlich kriegen wir das Thema dann erledigt. Und siehe da, sie reisen mit einem Schiff, das von Ägypten aus, ein Kornschiff wahrscheinlich, beladen war. Hier nördlich von Zypern vorbei, Myra, nach Rhodos reisen sie. Dann sagt Paulus ihnen schon in Rhodos, Leute, es fängt die Winterzeit an. Im Winter reist man nicht auf dem offenen Meer, das war allgemein bekannt. Da gibt es viele Stürme. Der Hauptmann sagt trotzdem, nee, wir machen das trotzdem. Der Kapitän lässt sich überzeugen, sie fahren nach Salamis. Sie fahren in diesen Hafen südlich in Kreta. Und dort sagt Paulus ihnen nochmal, Leute, das sollen wir nicht machen. Und dann stimmen sie eigentlich überein, weil die Stürme schon begonnen haben, sagen, okay, aber wir können jetzt auch nicht mehr zurückfahren hier nach Griechenland. Wir fahren zu einem Hafen nördlich von Kreta und entscheiden sich, weil dort der ist geschützt, etwas geschützter als dieser spezielle Hafen, wo sie gerade lagen, und entscheiden sich dort zu überwintern. Sie fahren los, der Wind kommt schon ganz stark aus Nordosten, sie werden abgetrieben, sie können nicht mehr gegen den Wind segeln und werden jetzt aufs offene Meer hinausgetrieben. Das Ganze ist so faszinierend, weil es der präziseste Bericht über römische Schifffahrt, über Schifffahrt im Altertum, der uns erhalten geblieben ist. Und viele Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, erforschen diese Dinge ganz, ganz, ganz präzise. Und genau, was dort passiert ist, wie dieses Schiff gebaut war, wie sie versucht haben zu segeln. Dann ist es so, dass sie dort ins offene Meer abtreiben, mehrere Wochen lang auf dem offenen Meer unterwegs sind, hin und her gespült werden. Paulus übernimmt mehr oder weniger das Schiff, weil der Kapitän auch schon aufgibt und ihm das alles aus den Fingern gleitet hier. Sie werfen die ganze Ladung über Bord. Einige wollen sich mit dem Beischiff vom Acker machen und auf dieses Beischiff aussteigen. Er sagt, nee, wir sind 276 Leute hier, entweder wir gehen alle unter oder wir bleiben zusammen. Aber ich weiß, dass wir nicht untergehen werden, weil Gott mir gesagt hat, dass ich in Rom noch das Evangelium lernen muss. Und deshalb wird es schon alles gut gehen, macht euch mal keine Sorgen. Und sie steigen nicht in das Schiff, sie werfen Treibanker aus. Auch ganz interessantes, also so ein bisschen, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, ganz spannendes Thema. Und sie messen die Tiefe des Meers, wie viel Fadentief des Meers, versuchen irgendwie zu verstehen, wo sie gerade sind. Und tatsächlich stranden sie in Malta. Und in Malta, die maltesische Bevölkerung damals wie heute, ist sehr, sehr gastfreundlich. Sie nehmen diese 276 Leute auf, alle haben überlebt und geben ihnen zu essen. Für längere Zeit, bis der Winter vorbei ist und es wieder sicher ist, auf dem Meer zu segeln. Sie reisen weiter dort, wiederum mit einem ägyptischen Schiff, nach Syrakus, dann nach Norditalien. In Puteoli legen sie an, dort trifft Paulus die ersten Jünger. Er ist 7 Tage dort bei ihnen. Und dann letztendlich kommen sie in Rom an. Und in Kapitel 28, Vers 16 sind wir jetzt in Rom gelandet. Da heißt es, als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. So, Paulus hat nicht so harte Haftbedingungen. Er darf sich, wie wir an anderer Stelle erfahren, eine Wohnung mieten, hat aber eine 24-Stunden-Bewachung. Das lief so ab, dass ein römischer Soldat an Paulus gekettet war, der die ganze Zeit mit ihm umherging. Es gab keine Möglichkeit für Paulus wegzulaufen. Und dann alle 6 Stunden war Schichtwechsel und ein anderer römischer Soldat war mit ihm 6 Stunden lang zusammen. Er konnte nicht weglaufen, aber er konnte sich durchaus in seiner Wohnung bewegen und dort Leute treffen und so weiter. Jetzt versucht mal, durch die Augen dieses römischen Soldaten die nächsten Verse zu lesen. Ich meine, der Typ war wer immer das war, 6 Stunden lang, du warst immer mit Paulus zusammen, du hast gehört, was er mit den ganzen Leuten besprochen hat. Du bist einfach nicht ausgekommen. Paulus war eigentlich an ihn gefesselt. der Soldat war an Paulus gefesselt und musste die ganze Zeit zuhören, was er zu sagen hat. Vers 17. Es geschah aber nach 3 Tagen, Paulus verschwendete keine Zeit, dass Paulus die angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren, es gab so 7 bis 12 verschiedene Synagogen in Rom damals, und er lässt die ganzen jüdischen Leiter aus diesen Synagogen zusammenkommen, um mit ihnen zu sprechen. Und sie kamen auch, weil sie wussten, Paulus, der Schüler des Gamaliel, ein großer Typ hier, also der hat bestimmt irgendwas zu sagen, wenn er uns schon rufen lässt. Als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen. Doch nicht, als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte. Denn um der Hoffnung Israels willen trage ich die Ketten. So, er sagt ihnen im Wesentlichen: Macht euch keine Sorgen, ich bin nicht hier, um irgendwie Stress zu machen. Ich bin hier, weil ich mich auf den Kaiser berufen habe. Und ich bin hier um der Hoffnung Israels willen. Und das scheint so ein bisschen Nebensatz zu sein hier. Aber die Hoffnung Israels taucht, dieser Begriff taucht in den Reden von Paulus immer wieder auf. Er sagt: Ich liege in Ketten wegen der Hoffnung Israels. Und die Hoffnung Israels war ein geflügeltes Wort damals, wenn man über den Messias gesprochen hat. Er hat gesagt: Ich bin hier, weil ich über den Messias gelernt habe, weil ich erkannt habe, wer der Messias ist. Die Hoffnung Israels ist tatsächlich gekommen. Sie aber sprachen zu ihm, Vers 21, wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist dein Bruder gekommen, um über dich Schlechtes zu berichten. Wir wünschen aber, von dir zu hören, was du denkst. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird. So, sie sagen: Naja, also ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat, aber so richtig schlechte Sachen haben wir nicht gehört über dich. Komisch, ne? Weil im nächsten Satz sagen sie: Aber wir haben gehört, dass dieser Sekt an allen Ecken widersprochen wird. So, sie waren doch so ein bisschen, weiß nicht genau, wo das Ganze hier hingeht, aber der Typ hat dann vielleicht doch irgendwo mehr Stress gemacht, als er gerade zugibt. Vers 23, und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Sagen sie: Okay, wir treffen uns nochmal, dann nehmen wir uns richtig Zeit. Nun, so ein Tag eines jüdischen Gelehrten, eines Rabbis, hatte 10 bis 12 Stunden mit seinen Jüngern zusammen. Das war diese Begebenheiten, wo der Typ dann aus dem Fenster fällt, weil er so müde ist und irgendwie also das nicht mehr ertragen kann. Aber es lief so ab, dass der Rabbi was vorgetragen hat, was aus der Schrift vorgelesen hat, darüber referiert hat. Und dann gab es Frage und Antwort die ganze Zeit. Was denkst du darüber? Dann hat er Fragen zurückgestellt. Aber was denkt ihr darüber? Dann haben sie versucht, das irgendwie zu vertiefen. So in dem Stil stelle ich mir das vor. Immer mit dem römischen Soldaten an der Seite. Da sitzt so: Okay, verstehe nicht genau, weiß nicht genau. Was Hoffnung hier? Habe ich nicht verstanden. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes. Und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten, vom frühen Morgen bis zum Abend. Die einen ließen sich überzeugen von dem, was er sagte, die anderen glaubten nicht. Viele sind da, er erklärt ihnen, er bezeugt ihnen das Reich Gottes. Auch ein spannendes Thema. Er redet über die Hoffnung Israels und er redet über das Reich Gottes. Das Reich Gottes war das Thema von Jesus, was er am meisten Gelehrten gepredigt hat. Wir denken, das Hauptthema von Jesus war Sünde, Kreuz, Umkehr, Taufe. Nein. Sein Hauptthema war das Reich Gottes. Hat er erklärt: Wenn ihr versteht, was das Reich Gottes ist, der Ort, wo Menschen zusammenkommen, sich Gott anvertrauen, Gott unterordnen, nach seinem Willen leben, das ist der Platz, wo das Reich Gottes ist. Hier auf der Erde, genauso wie im Himmel. Und er beschreibt in unterschiedlichen Gleichnissen immer wieder, wie das Reich Gottes ist, was es damit auf sich hat, wie Menschen aufs Reich Gottes reagieren, wie viel Wert das Reich Gottes hat. In vielen Worten hat Jesus das versucht, ihnen zu erklären. Paulus macht das Gleiche. Und er predigte ihnen Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten. Bei der School of Missions, der Europäischen Missionsschule, haben mir und ich über gelehrt, über wie man mit Leuten die Bibel studiert, aber jemand anders hatte über das Alte Testament gelehrt dort. Und die Aufgabe an die Studenten war, also macht eine Bibelstudie, wo ihr aus dem Alten Testament jemand Jesus erklären könnt. Total cool eigentlich, ne? Und das ist genau, was sie hier machten. Das Neue Testament wurde gerade erst geschrieben, da gab es keinen Schlag mal auf zu Lukas Kapitel so und so. So, sie haben Jesus, er lehrt Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten, vom frühen Morgen bis zum Abend. Einige ließen sich überzeugen, die anderen glaubten nicht. Hatte Jesus ja auch im Gleichnis vom Sämann zum Beispiel gesagt, über das Reich Gottes, dass nur ein Viertel, wenn du es statistisch nimmst, der Leute das überhaupt annehmen wird. Die anderen schmeißen es weg oder es geht auf, es ist aber gleich wieder weg. Ich glaube, wenn wir das Reich Gottes wirklich verstehen, ich habe mir letztens darüber nachgedacht, wie oft hat Paulus in seinen Briefen geschrieben, und übrigens, liebe Gemeinde, denkt dran, nächste Woche ist Einladungsgottesdienst. Das Thema ist, was ist Wahrheit? Super Thema eigentlich, um Leute eure Arbeitskollegen einzuladen dafür oder eure Studienkollegen oder Nachbarn. Wo sagt Paulus in seinen Schriften, denkt dran, evangelistisch zu sein. Denkt daran, euren Glauben zu teilen. Sagt es nicht. Er spricht sehr viel über das Reich Gottes und er versucht, sie über Jesus zu inspirieren und zu zeigen, was sie wirklich in Jesus haben. Und wie das im Einzelnen sich angefühlt haben muss, habe ich so ein bisschen, glaube ich, letzte Woche in der Studentenandacht erlebt. Das war wirklich ein ganz toller Moment. Wir haben uns zusammengesetzt und es gibt viele Dinge, die wir mit der Studentengruppe machen und die Studentengruppe unternimmt. Und wir haben darüber gesprochen, dass das neue Semester beginnt und wir kommen ein bisschen ins Gespräch darüber, wie wir im neuen Semester auch mehr Menschen für Gott erreichen können. Aber dann haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir einfach mal Zeit, um nicht über das zu sprechen, was wir machen, sondern darüber zu sprechen, warum wir machen, was wir machen. Und dafür haben wir uns aufgeteilt in Gruppen mit 4, 5 Personen jeweils. Und sie sollten einfach nur sich gegenseitig Geschichten erzählen, wo sie gedacht haben, Mensch, die Studentengruppe hier ist Teil vom Reich Gottes und das ist eigentlich das Coolste, das Tollste, was mir jemals passiert ist. Wo gab es Situationen, wo er diesen Eindruck hatte, dieses Gefühl hatte, so, wow, das ist eigentlich richtig klasse hier. Und sie haben das sich gegenseitig so ein bisschen erzählt und dann sollten sie eine Situation rausgreifen und ein bisschen genauer hingucken und überlegen, was ist es genau, was die Gruppe dort gemacht hat oder welchen Beitrag sie geleistet hat als Gruppe und welchen Effekt hat das gehabt im Leben von Menschen, von uns oder von anderen Menschen. Und dann haben wir das zusammengefasst und jede Gruppe hat das so ein bisschen vorgestellt, die Situation. Also hier, wir hatten hier ein tolles Wochenende, wo wir zusammen weggefahren sind und da habe ich es richtig gespürt, so diese Vertrautheit, die da ist. Ich habe gemerkt, das ist ein Rahmen, wo ich mich öffnen kann und wo ich nichts verstecken muss, wo ich echt sein kann. Und das hat mich total, da habe ich mich total befreit gefühlt danach zum Beispiel. So, okay, was haben wir gemacht? Wir sind zusammen weggefahren, wir haben gemeinsam was unternommen und wir haben einen vertrauten Rahmen gehabt und dadurch konntest du dich einfach öffnen. War Vertrautheit da. Okay, anderes Beispiel. Jemand hat erzählt, ich habe den Eindruck, wir sind da. Also als wir dort diesen Gebetsmorgen am Wannsee hatten, das war richtig klasse, weil das hätte ich persönlich allein niemals gemacht so. Aber als wir das zusammen gemacht haben, das war wirklich besonders. Und dieses Erlebnis dann einfach, ja, Gott nahe zu sein, den Sonnenaufgang gemeinsam zu erleben, das hat wirklich was mit meinem Herzen gemacht. Und das hat mich sehr bewegt. So verschiedene Geschichten. Und wir sind noch nicht ganz fertig damit, aber eine Sache ist für mich herausgestochen dabei. Wir haben dann versucht, das in einen Satz zu fassen. Okay, was ist unser Warum? Praktisch unsere Motivation, was uns einfach antreibt, was uns bewegt, was auf den Punkt bringt, was uns ausmacht als Studentengruppe. Und wir haben verschiedene Formulierungen probiert und gefunden und du merkst manchmal so ein bisschen, das ist ein bisschen kantig, das ist ein bisschen sperrig, kann man es noch anders formulieren und so weiter. Und dann sagte Alena, ich weiß nicht genau, wie man es auf Deutsch sagt, aber ich versuche es mal auf Englisch, hat sie gesagt, weil irgendwie das für mich das am besten auf den Punkt bringt. We gather to spread love. Wir kommen zusammen, um Liebe zu geben. Und da ist mir irgendwie so ein bisschen den Rücken runtergelaufen, da dachte ich so, wow, Okay, ich glaube, das war ein besonderer Moment. Das ist, was uns ausmacht. Das, was das Reich Gottes ausmacht, das, worüber Paulus hier redet. Und dieser Moment, wo du das spürst, also diese, auch die danach, ich weiß nicht genau, es war irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre danach, dass du dich merkst, wow, alle haben gespürt, das ist was ganz Besonderes, was wir hier haben. Und wenn wir das verstehen, fallen viele andere Dinge, die wir tun oder tun sollten, an ihren Platz. Weil wir wirklich im Herzen verstehen, was wir hier machen. In Vers 25 heißt es aber, sie waren aber untereinander uneins und gingen weg. Als Paulus dieses eine Wort gesagt hatte, mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Und Paulus hält hier nicht zurück. Ja? Wir sind Juden aus den jüdischen Gemeinden, er bringt sie zusammen, er lehrt sie über Jesus, einige werden gläubig, einige nicht. Und dann holt er mal Jesaja 6 hier aus der Tasche. Und sagt, pass mal auf, hier ist, was er über euch gesagt hat, Jesaja. Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen, mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet. Und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verstehen mit dem Herzen oder sich bekehren und ich sie heile. So sei ich kundgetan, dass den Heiden dieses Heil Gottes gesandt ist. Und sie werden hören. Paulus hat zuerst die Religiösen zusammengerufen und hat gesagt, hey, lass uns mal drüber reden. Schaut mal, wer Jesus ist. Schaut mal die Hoffnung Israels hier. Das ist doch, worauf wir die ganze Zeit seit 1500 Jahren warten. Das ist doch Jesus. Und schaut mal hier das Reich Gottes. Schaut doch mal, wie großartig es ist, wenn sich Menschen wirklich nach dem, was Jesus gelehrt hat, sich Gott anvertrauen und unterordnen und seine Lehren umsetzen. Schaut doch mal, wie großartig das ist. Und einige haben es angenommen, die anderen sind weggegangen. Und Paulus sagt, naja, genauso war es prophezeit. Ihr werdet euch die Ohren zuhalten. Man kann euch zeigen, was immer man will. Ihr wollt es nicht sehen. Aber die Heiden dürfen es jetzt sehen. Eine Situation bei der School of Missions dort. Es war spannend. Wir hatten diese Gruppe von 30 Teilnehmern. Und wir haben etwas gemacht. Wir haben es aufgeteilt. Wir sind nach draußen gegangen. Ich habe so eine Fläche von 10 mal 10 Metern ungefähr definiert und habe gesagt, okay, wir haben 4 Quadranten hier. Positioniert euch mal, je nachdem, wo ihr euch am meisten zugehörig fühlt. Erstens, was ist euer geistlicher Hintergrund? In diesem Quadranten, ich bin in der Gemeinde Christi aufgewachsen. Meine Eltern waren in der Gemeinde Christi. So bin ich auch dann auch Christ geworden. Zweiter Bereich, ich habe einen religiösen Hintergrund. Ich bin in der christlichen Gemeinde gewesen und bin dann zum Glauben gekommen. Im dritten Quadranten, ich habe einen säkularen Hintergrund, also war atheistisch, agnostisch. Und der vierte Quadrant war irgendwas anderes, philosophisches vielleicht oder andere Religionen. So, fast die Hälfte hat sich im ersten Quadranten, bin in der Gemeinde Christi aufgewachsen, hingestellt. Die andere Hälfte in dem Quadranten, ich habe einen religiös-christlichen Hintergrund. Zwei, Florian war einer davon, war in dem säkularen Hintergrund. Und einer in dem theologisch, philosophisch anderem Hintergrund, jemand aus Afrika. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wir sind die School of Missions hier. Jetzt stellt euch dahin, mit welchem Bereich von Menschen ihr euch am wohlsten, am sichersten fühlt, die Bibel zu studieren. Und alle sind genau da stehen geblieben, wo sie gestanden sind. Was irgendwie verständlich ist. Klar, man fühlt sich mit denen am sichersten, wo man herkommt in der Regel. Aber ich sage, okay, jetzt lassen wir versuchen, die Karte von Europa, von Deutschland oder Berlin da drauf zu legen. Wenn wir jetzt die Bevölkerung gleichmäßig aufteilen würden, wie würde das denn ausschauen? Das würde komplett anders ausschauen. Wir hätten wahrscheinlich so statistisch gesehen niemanden in dem ersten Quadranten stehen. Dann hätten wir vielleicht von diesen 30 vielleicht 5 oder so in dem zweiten. Dann hätten wir wahrscheinlich von diesen 30 22 im säkularen Quadranten und dann vielleicht noch ein oder zwei in diesem anderen Quadranten oder vielleicht 3 oder 4, je nachdem. Ich sage, was sagt uns das? Das ist die School of Missions. Was macht ein Missionar? Ein Missionar geht nach Papua-Neuguinea und schaut sich einen Stamm an, den er noch nie verstanden hat, noch nie gesehen hat und studiert und lernt und überlegt, wie kann ich diese Leute verstehen? Was haben sie für eine Geschichte? Was haben sie für Werte? Wie denken sie? Wie fühlen sie? Wie handeln sie? Wie kann ich Anknüpfungspunkte finden, um ihnen das Evangelium zu bringen? Das ist, was ein Missionar ist. Liebe Berliner Gemeinde, ich glaube, wir wollen nach wie vor eine missionarische Gemeinde sein. Wenn wir die Berliner erreichen wollen, müssen wir nachdenken, überlegen, studieren, ausprobieren, aktiv sein und nicht immer mehr vom Gleichen machen. Auch das vielleicht manchmal. Aber vor allem wirklich überlegen, was ist mit diesen komischen Nachbarn um mich herum? Ich habe mich heute Morgen gefragt, als ich Predigt vorbereitet habe, und gesagt, Mathis, predige zu dir selbst. Was ist mit den komischen Nachbarn um dich herum? Du wohnst seit 3 Jahren in diesem Haus. Mit wem hast du schon mal überhaupt einen Weg gefunden, überhaupt zu sprechen? Ganz zu schweigen davon, über Jesus zu sprechen, über den Glauben zu sprechen. Werd mal kreativ. Überleg dir mal ein bisschen was. Probier mal was aus. Wage mal was. Du bist ein Missionar. Da sind Volksstämme um dich herum, die du nicht kapierst. Okay, ich verstehe es, aber reise nicht immer von deiner Insel zur Gemeinde und zurück und wieder hin und beweg dich in deinem Mikrokosmos dort. Sei mal ein Missionar unter den Berlinern. Ich sage euch jetzt nicht, dass ihr nächsten Sonntag bitte ein paar Leute einladen könntet für den Einladungsgottesdienst, aber vielleicht ist es eine Gelegenheit. Ich sage euch auch nicht, dass nächsten Monat wir eine Missionskollekte geben, um noch mehr in diese Richtung arbeiten zu können und um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich ausbilden zu lassen und trainiert zu werden, um noch mehr für Gott zu tun. Das sind alles Dinge, die wir tun, auch wenn wir das Reich Gottes verstanden haben, im Herzen tragen. Dann machen wir genauso, was Paulus gemacht hat, weil Paulus war ein Hardcore-Jude mit allem Drum und Dran. Er beschreibt es in schillernden Farben in seinen Briefen, was er für einen Hintergrund hatte. Aber er ist aus seiner bequemen Zone rausgegangen und ist dann zu Leuten gegangen, die er noch nie gesehen hat, nie verstanden hat. Und war bereit, ihnen dort zu dienen und ihnen das Reich Gottes zu erklären und die Hoffnung Israels zu erklären. Meine Hoffnung ist, dass wir es wirklich als Anschluss nehmen, was wir in der Apostelgeschichte gemacht haben, die letzten Wochen und Monate. Nicht als einen Bericht von, okay, der ist da angereist, cool, ja, kann ich auch mal. In Griechenland kann man schon Urlaub machen. Nächstes Jahr fahre ich auch mal nach Griechenland. Vielen Dank, tolle Predigtenserie. Nein, es soll für uns ein Anreiz sein, eine Inspiration sein, zu sehen, wow, was da im ersten Jahrhundert passiert ist. Wie viel anders ist das denn als heutzutage? Da gab es die Griechen, die waren sowas von anders als die Juden. Die waren philosophisch, dann waren die Römer da, die haben versucht, alles irgendwie mit ihren Göttern auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite schon sehr intellektuell zu behandeln, alles. Okay, mit denen kann man sich ja auch beschäftigen. Ich hoffe, das ist eine Inspiration für uns zu sagen, Mensch, warum sollte es nicht möglich sein für uns, was damals passiert ist? Vers 30, Paulus aber blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen und predigte das Reich Gottes, und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut, ungehindert. So endet die Apostelgeschichte. Sie endet nicht mit dem Tod, der Hinrichtung von Paulus, das kam später. Aber sie endet damit, dass er 2 volle Jahre in der Gefangenschaft gelehrt hat. Vielleicht hörst du das, was ich gerade sage, sagst du, ja, ich bin auch in der Gefangenschaft, wenn du wüsstest. Ich habe so viel zu tun. Ich habe 3 Kinder. Okay, das reduziert die Zielgruppe gerade ganz gewaltig. Nimm mal das 3 Kinder bloß als symbolisches Beispiel. Ich bin gekettet an mein Zuhause. Ich komme da kaum raus. Wie könnte ich das machen? Paulus war gefangen. Aber er hat überlegt, Mensch, wie kann ich in meiner Situation jetzt was für Gott tun? Vielleicht sagst du, Mensch, ich bin gekettet, ich bin gefangen in meinem Beruf. Ich habe so viel zu tun. Vielleicht bist du genau dort, wo du gerade bist, um mit den Menschen zusammen zu sein, mit denen du gerade zusammen bist. Deine Arbeitskollegen, deine Vorgesetzten. Paulus führte das Ganze hier zu Leuten, denen er nie begegnet wäre, wenn er nicht in der Gefangenschaft gewesen wäre. Diese Soldaten, die an ihn 6 Stunden am Stück gekettet waren, zwischen vielleicht nach einer Weile dann so diskutiert haben, so hey, ich bin jetzt schon 6 Stunden da, aber ist okay, wenn ich deine Schicht übernehme? Ist gerade total interessant, ich kann jetzt gerade nicht gehen, also kann ich mal weiterhören hier? Im Philipperbrief erfahren wir, dass einige der Prätorianer, das ist die Soldatengarde des Cäsars, dass einige unter ihnen Christen geworden sind. Wie ist das dann passiert? Na, sie waren an Paulus gekettet, sie konnten ja gar nicht anders. Am Ende des Philipperbriefes schreibt er so ein, und also es grüßen euch auch die Gläubigen aus dem Haus des Kaisers. Wow, plötzlich erfährst du, das sind möglicherweise durch diese prätorianischen Soldaten dann im Haus des Kaisers einige zum Glauben gekommen. So, versuche nicht die ganzen Schwierigkeiten aufzuzählen, warum du jetzt gerade nicht mit anderen über den Glauben reden kannst. Du bist genau da, wo du sein sollst, jetzt in diesem Moment mit den Menschen zusammen, mit denen du zusammen sein sollst. Damit du den Menschen über das Reich Gottes erzählen kannst, über die Hoffnung Israels. Itzhak Kaduri starb, und ich weiß nicht genau, ob diese Geschichte jetzt dann tatsächlich irgendwie hingebogen, gefälscht war oder sonst irgendwas, aber du kannst es nachlesen, tatsächlich im Internet. Es wird heiß diskutiert, was da passiert ist. Mit 108 Jahren hat er gesagt, ich glaube, dieser Jeshua, das war wirklich derjenige, schon vor 2000 Jahren, auf den alle gewartet haben. Was wir gefunden haben durch unsere Beziehung zu Gott, ist so wertvoll. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde wirklich, und ich habe es euch an verschiedenen Punkten dieses Jahr erklärt, warum ich glaube, dass wir als Gemeinde an einem Punkt sind, wo wir über unsere Grenzen hinausdenken können, über unsere eigenen Begrenzungen und Bedürfnisse hinausdenken können, weil Gott uns viel gegeben hat die letzten Jahre und die Gemeinde sich sehr weiterentwickelt hat. Wir können darüber nachdenken, andere Gemeinden zu unterstützen, außerhalb Berlins. Wir können darüber nachdenken, Leute zu trainieren, damit sie woanders hingehen oder hier in Berlin mehr für Gott bewegen können. Gott hat uns zu einem besonderen Punkt gebracht. Und ich glaube, dass er uns vorbereitet hat, dass wir alle gemeinsam so große Dinge für Gott tun können und noch sehen werden, wie viele zum Glauben kommen werden. So, vielen Dank. Mein Gebet ist, dass diese Serie aus der Apostelgeschichte euch wirklich inspiriert und ermutigt hat, eine Perspektive zu bekommen, was damals passiert ist, was heute noch möglich ist. Und wenn es sich ändert mit, sie predigten das Reich Gottes und lehrten vom Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Das ist mein Gebet, dass die Apostelgeschichte 29 und 30 und 121 und 122 auch von unserer Gemeinde weitergeschrieben wird und wir vom Herrn Jesus Christus mit allem Freimut lernen werden die nächsten Monate ungehindert. Amen.